Jeder kennt ihn, fast jeder mag ihn und viele von uns wollen nicht mehr auf ihn verzichten. Die Rede ist vom guten alten Kaffee. In dieser Deep Dive-Folge des Wirtschaft aktuell Podcast wird sich alles um den geschmacksintensiven schwarzen Muntermacher drehen. Mein Name ist Michael Terhörst und auf der Suche nach einem richtig guten Kaffee habe ich mich auf den Weg nach Techte zu Reinhold Schmelter gemacht. 2008 hat dort der Gilderöster und Kaffeesommelier die Techter Kaffeebar und die Genussrösterei Black & Yum gegründet. Im Podcast spricht Reinhold Schmelter über die Hintergründe und über sein Verständnis von einem in jeder Hinsicht guten Kaffeegenuss. Er spricht über die aus seiner Sicht schlimmsten Kaffeesünden und er verrät, wie man es besser machen kann. Ein spannendes Gespräch mit einem Gast, der seine große Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Und das ist spürbar. Aus meiner Sicht nicht nur für Kaffeeliebhaber absolut hörenswert. Ja, herzlich willkommen, Reinhold Schmelter. Schön, dass wir bei Ihnen in der Techter Kaffeebar heute zu Gast sein dürfen. Und schön, dass Sie uns Rede und Antwort stehen im Wirtschaft aktuell Podcast. Hallo.
Hallo, sehr gerne.
Herr Schmelter, die Einstiegsfrage bei uns im Podcast ist obligatorisch. Die stelle ich Ihnen gerne auch und würde Sie fragen, wie Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben würden.
Oh ja, also ich würde mich mit Genussmensch beschreiben. Also ich trinke, esse gerne gut. Dann bin ich perfektionistisch veranlagt. Was die ein oder anderen Probleme mit sich bringen. Dann mag ich es sehr, sehr gerne, Menschen Freude zu bereiten, was ich jetzt in meinem aktuellen Beruf und in meiner täglichen Arbeit sehr, sehr gut machen kann. Bin leider ein bisschen launisch, was meine Frau dann öfter mal bemängelt. Ja, es hat vielleicht damit zu tun, dass ich perfektionistisch veranlagt bin. Also es gibt bestimmte Dinge, teilweise sogar monkmäßig unten, wenn etwas nicht gerade steht im Regal oder so.
Da muss es gerade.
Kann auf einmal, ja, kann meine Stimmung umschlagen und das dauert auch ein bisschen, bis die sich wieder hebt.
Okay.
Im Grunde Kleinigkeiten, aber gehört zu meinem Charakter und meine Frau, meine Familie, meine Mitarbeiter, die wissen das einzuschätzen, dass das im Grunde nicht böse gemeint ist.
Genau, okay. Und wenn Sie schlechte Laune haben, gibt es einen Kaffee und dann wird es besser.
Genau, dann gibt es einen guten Kaffee aus der eigenen Rösterei und schon kriege ich wieder ein Lächeln ins Gesicht.
Sind wir eigentlich schon fast beim Thema. 2008 haben Sie sich mit Ihrer Rösterei und dem Café hier in Techte selbstständig gemacht. Zuvor waren Sie Koch und Hotelfachwirt. Wie kam es seinerzeit zu diesem Spurwechsel?
Ja, ich war in Hamburg auf der Internorga, die größte Gastronomiemesse der Welt, und bin per Zufall mit Privatröstern bekannt gemacht worden. Und die haben mir dann Dinge über Kaffee erzählt. Ja, die klangen für mich sehr, sehr unglaubwürdig.
Also, inwiefern?
Ja, da sprach man von Aromen, die ich sonst nur über Wein kennengelernt habe, also ja. beim Getränk Wein. Und zwar fruchtige Aromen, über Beerennoten, Schokolade, Nuss. Also alles Dinge, die ich im alltäglichen Kaffee, den ich bis dato getrunken hatte, nie so wahrgenommen habe. Mhm. Und bin dann mit einem der Röster, habe ich dann am nächsten Tag zwei kleine Röstereien besucht, konnte zwei Spezialitäten-Kaffees probieren und war geflasht von jetzt auf gleich. Und mir war klar, wenn ich mal irgendwann die Möglichkeit habe, in diesem Bereich was zu machen, dann werde ich das tun.
Hat dann 2 Jahre gedauert und dann sind Sie hier.
Hat 2 Jahre gedauert, immer so ein bisschen die Augen aufgehalten, was ist möglich, wo könnte sich ein Objekt bieten, wo sowas umzusetzen ist. Also der Plan war, eine kleine Rösterei mit angegliedertem Café zu machen. Und ja, es hat gut 2 Jahre gedauert. Dann stand dieses Objekt zur Verfügung. Und Gott sei Dank hat der Verpächter sich mit dieser Idee anfreunden können. Und so kam es dann dazu, dass wir hier gestartet sind im Jahr 2008.
Mhm. Heute, das habe ich auch Ihrer Homepage entnommen, sind Sie Gilderöster und Kaffeesommelier. Ich glaube, ein Kaffeesommelier können auch die Hörerinnen und Hörer relativ stringent und einfach zuordnen. Aber was ist denn Gilderöster?
Ja, es gibt die Deutsche Röstergilde. Mhm. Und diese Röstergilde, da müssen bestimmte Qualitätskriterien erfüllt sein, damit man als Rösterei überhaupt aufgenommen wird in diese Gilde. Da wird sehr, sehr viel Wert auf Mindestqualität des Produktes, auf Transparenz, Nachhaltigkeit gelegt. Und wenn man dann dort Mitglied ist, kann man eine Qualifikation dort bekommen zum Gilderöster. Da muss man verschiedene Tests durchlaufen, muss Kaffees dort rösten und zeigen, was man kann. Und wenn man diese Prüfung dann bestanden hat, dann darf man sich Gilderöster nennen.
Ja, genau. Zeigen, was man kann, ist irgendwie ein gutes Stichwort. Es bedarf ja durchaus relativ komplexer Fähigkeiten, um das zu tun, was Sie tun. Wie haben Sie sich das nach 2006 angeeignet, um dann 2008 starten zu können?
Ja, ich habe nach meinem Erlebnis in Hamburg habe ich mir ziemlich schnell einen kleinen Homeröster gekauft und mir über Spezialimporteure, die auch den die Privatperson beliefern, habe ich mir verschiedene Spezialitäten Rohkaffees eingekauft und die zu Hause geröstet und rumexperimentiert und ja, bin so in diesen zwei Jahren bin so schon mit dem Produkt Kaffee schon verschmolzen. Also ich wusste schon, was passiert, wenn ich das und das tue, mit welchen Parametern kann ich den Kaffee beeinflussen beim Rösten. Das war mir dann schon geläufig und war sicherlich eine gute Vorbereitung auf meine Selbstständigkeit. Hab dann auch, bevor ich selbstständig wurde, noch auch als Nicht-Röster drei sehr namhafte Röster in Deutschland aufgesucht, habe mich schulen lassen von denen, habe mir zeigen lassen, wie macht ihr das? Alle drei hatten eine sehr unterschiedliche Philosophie, Kaffee zu rösten. Und ich dachte mir, wenn ich diese drei wähle, dann kann ich mir so ein gutes, relativ gutes Gesamtbild machen und mir meine eigene Art zu rösten vielleicht daraus erarbeiten.
Und diesen Mittelweg, nenne ich es einmal, haben Sie gefunden mittlerweile?
Ja, ich glaube, dass wir eine sehr eigenständige Art haben, Kaffee zu rösten. Es gibt dann hier regional auch viele sehr geschätzte Kollegen. Und wenn Sie mal die Arten der Röstung vergleichen als Kaffeekonsument, werden Sie merken, dass wir es anders machen. Ohne Wertung, besser, schlechter. Jeder macht es gut, wirklich gut. Aber wir machen es auf unsere eigene Art. Und der Zuspruch der Kunden zeigt uns, dass wir auf einem guten Weg sind.
Jetzt ist das ja so mein Empfinden. Gibt es in Deutschland eine regelrechte Kaffeekultur? Und die gab es irgendwie schon immer, wenn ich so an den Kaffee, die Kaffeetafel meiner Großeltern denke, dieses klassische Kaffeekränzchen. Für die hatte der Kaffee eine ganz besondere Bedeutung. Es war, glaube ich, ein relativ wertiges Luxusprodukt, das man sich einfach gegönnt hat, nachmittags bei einer guten Tasse Kaffee den Arbeitstag ausklingen zu lassen oder die Woche Revue passieren zu lassen. Wie sieht das aus Ihrer Sicht heute aus? Welchen Stellenwert hat Kaffee bei den Menschen bei uns hier in Deutschland heute?
Ja, es ist eigentlich ein sehr unerfreuliches Thema, weil ich weiß, dass meine Oma für das Pfund, also 500 Gramm Maragogyp-Kaffee, noch 12,50 D-Mark bezahlt hat. Das heißt, die Wertigkeit war sehr hoch. Das Kaffee galt als Genussmittel. Und das ist dann, ist durch die Röstgroßindustrie, ist das Kaffee, verkommen zu einem Massenprodukt. Ich weiß, eine Statistik vom Deutschen Kaffeeverband, die ist jetzt 3 oder 4 Jahre alt, dass die Wertigkeit des Kaffees in Deutschland auf extremste Weise darstellt, dass 40% des Kaffees, der in Deutschland gebrüht wird, im Privathaushalt, in Bürogemeinschaften etc. 40% gar nicht getrunken wird, sondern dann in den Kanal wandert.
40% geht die Gosse runter.
40% geht die Gosse runter und das ist ich finde das unglaublich. Es ist unglaublich.
Keine Wertschätzung mehr.
Keine Wertschätzung, was einem, wenn man, wie ich weiß, was Kaffee eigentlich ist, wie es herkommt, wie es angebaut wird, was für Herzblut, was für Arbeit dahinter steckt. Das schmerzt extrem.
Sie haben ja wahrscheinlich auch genau deshalb einen bewussten anderen Weg eingeschlagen. Was machen Sie anders?
Ja, was machen wir anders? Also wir kaufen sehr bewusst sehr hochwertige und transparente Handelswege, auf transparenten Handelswegen hochwertige Rohkaffees. rund um den Äquator. Also uns ist wichtig, dass wir aus jeder Region, das ist also Latein-Mittelamerika, das ist Afrika und das ist der asiatisch-indonesische Raum, aus all diesen Bereichen kaufen wir den Kaffees zu und verarbeiten die ganz schonend, ganz bewusst. Der Fokus ist ausschließlich auf Qualität gelegt in der Arbeit, die wir tun. Und das versuchen wir dann dem Gast, dem Kunden nahezubringen darüber. Und deswegen wollte ich unbedingt einen Kaffee mit in meiner Rösterei haben, dass ich dem Kunden die Tasse servieren kann, dass ich mit dem Kunden über das, was wir tun, sprechen kann. Und es ist schon so, dass wenn sie hier bei uns eine Tasse Kaffee getrunken haben und haben vorher noch keinen Privatröster-Kaffee beziehungsweise Spezialitäten-Kaffee getrunken, dass sie schon sehr, sehr beeindruckt sind von dem, was sie da trinken. Sie brauchen keine Milch, keinen Zucker. Also wir sagen, wenn wir eine Tasse servieren, sagen wir mal, probieren Sie doch erstmal ohne. Ich nehme eigentlich immer Milch, nehme immer Zucker, also solche Aussagen.
Hören Sie dann.
Ja, und dann bin ich zwischendurch ganz frech und sage, ja, tun Sie in Ihren Wein denn auch Milch und Zucker?
Oh, besser nicht.
Ein bisschen provokativ. Ja. Aber es ist wirklich so, dass zu über 90% die Kaffees, die Menschen haben nie vorher schwarz getrunken, kein Zucker und keine Milch mehr angerührt wird. Und die Menschen sowas von fasziniert sind und beeindruckt, dass ein Kaffee ohne Milch, ohne Zucker so gut schmecken kann. Und auch ein Wohlsein sich ausbreitet. Das ist ja auch noch ein Aspekt, den man, wenn man diese Massenkaffees aus der Industrie mit Langzeit schon gerösteten Kaffees vergleicht, die Belastung des Körpers, die man bei diesen Industriekaffees zweifelsohne hat, die verspüren sie überhaupt nicht. Also wir haben viele Menschen auch, die haben über Jahre keinen Kaffee mehr getrunken und haben hier ihren ersten Kaffee wieder getrunken und trinken seitdem wieder Kaffee. Und der verbreitet eben ein Wohlbefinden im Körper.
Okay. Wie hat sich denn vor diesem Hintergrund Ihr Geschäft entwickelt in den vergangenen Jahren nach 2008?
Ja, wir sind gestartet mit einer hier am Ort Techte kommunizierten Fragwürdigkeit des Projektes, weil wir haben viele Cafés in Techte und deswegen war dieser Schritt für viele Menschen hier war so gekennzeichnet, dass man gesagt hat, ob das Erfolg haben wird. Ja. Und wir haben gesagt, wir fokussieren uns, wir konzentrieren uns ausschließlich auf den guten Kaffee und sind dann bin ich in der Woche so auf 5 bis 10 Kilo Kaffeerösten gekommen. Mhm. Und es war sehr so, nach 3-4 Monaten war klar, es gibt viele Menschen, auch in Techte, die einfach nur einen guten Kaffee trinken wollen und die saßen dann auf einmal bei uns. Also es war sehr schnell sehr erfolgreich, es hat sich sehr schnell verbreitet und heute sind wir bei 22.000 Kilo, also 22 Tonnen Kaffee, die wir rösten. Unsere Gäste kommen aus einem Umkreis von 200 Kilometern.
Weil sie von Ihnen gehört haben.
Weil sie von uns gehört haben und wenn wir aufhaben, also sie wollen nach Techte kommen, aber wenn wir nicht aufhätten, würden sie nicht kommen. Sie rufen vorher an, haben sie heute geöffnet und dann kommen sie eben aus Düsseldorf, aus Essen, aus Hagen, auch aus dem Norden und es ist für sie einfach ein Genusserlebnis, bei uns Kaffee zu trinken und das ist, das streichelt unsere Seele jeden Tag, wenn sie von Menschen umgeben sind, die zufrieden sind. Das ist, im Grunde machen wir den schönsten Beruf der Welt, weil wir nur zufriedene Menschen, glückliche Menschen um uns herum haben.
Ist das auch der Grund, warum Sie vor einiger Zeit auch einen Online-Shop eröffnet haben, damit Sie die Leute Sie haben den 200-Kilometer-Radius angesprochen, die können jetzt nicht jeden Tag nach Techte fahren, damit Sie die irgendwie versorgen können?
Also wir hatten große Berührungsängste mit dem Online-Shop, weil es ja auch logistisch nicht einfach ist. Haben dann aber uns entschlossen, kurz vor dem Beginn Coronas beschlossen, das zu machen. Haben das begleiten lassen, im Grunde den Start über eine kleine TV-Produktion und der Online-Shop wird sehr, sehr gerne angenommen von Gästen, die hier von weiter weg kommen. Techte hat ja auch sehr, sehr viel Touristen und die haben dann die Möglichkeit, ohne weite Wege einfach über Online-Shop unseren Kaffee zu bestellen und wird inzwischen eben über ganz Deutschland verteilt und sogar darüber hinaus unser Kaffee über den Online-Shop bestellt.
Wer sind denn so Ihre klassischen Kunden?
Wer sind die klassischen Kunden? Ja, das also die Stammkunden, muss man gliedern in Stammkunden und ich sage Anführungszeichen Touristen.
Ja.
Touristen hat man in Techte zwangsläufig, weil wir haben 440.000 Touristen im Jahr, also sehr, sehr viel. Aber ich sag mal, ob sie ihr Business gut machen oder nicht gut, das können sie nur über den wiederkehrenden Kunden erfahren. Und wir haben sehr, sehr viele Stammkunden und das sind Menschen, ich sag mal Genussmenschen, die also wirklich sich hier hinsetzen, ihre Tasse Kaffee genießen, dabei Zeitung lesen oder wie soll ich sagen, einfach die Umgebung genießen, das bei uns in der Rösterei, wir rösten ja mitten im Café, sich das anzugucken, die Atmosphäre zu genießen, Düfte wahrzunehmen, genau.
Also einfach so ein bisschen Genuss. Zu erleben.
Ja, und Kaffee, ne? Wir machen ja auch im Grunde Krach, ja. Das Rösten ist laut, das Zubereiten an der italienischen Siebträgermaschine, ständig sind Mühlen am Mahlen und das Tempern, das Klickern.
Ja.
Also es ist Kaffeemanufaktur von der Herstellung des Produktes Röstkaffee bis eben zur Herstellung des Kaffees, den sie in die Tasse kriegen. Bei uns ist jede Tasse Kaffee frisch gemahlen. Sie kriegen keinen Kaffee der nicht ganz, ganz frisch gemahlen und zubereitet.
Also nichts aus der Thermoskanne.
Nichts aus der Thermoskanne, ganz bewusst alles ganz, ganz frisch.
Über die andere Seite haben wir gerade schon ganz kurz gesprochen. Also Kaffee ist in Deutschland, aber auch nicht nur hier, ist ein Massenprodukt. Wenn Sie da mal so drauf schauen, was sind aus Ihrer Sicht dabei so die größten Kaffeesünden, die es gibt?
Oh, ja, das ist einmal die Preisgestaltung von diesen Massenkaffees. Man muss wissen, dass die Lebensmittelindustrie bzw. die Lebensmittel, Supermärkte etc., die setzen Kaffee als Lockprodukt ein.
Mhm.
Ja, das heißt, ein Kilo Kaffee wird dafür 10 Euro oder teilweise drunter angeboten, um die Menschen in ihren Laden zu kriegen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz unglücklich für das Image von Kaffee.
Ja.
Dann habe ich große Probleme mit Menschen, die Kapselkaffee konsumieren. Also die bereit sind, 60, 70, 80 Euro für ein Kilo Kaffee zu zahlen, nur um morgens
ganz einfach
ihren Kaffee zuzubereiten, zu auch im Grunde ja ignorieren, was das mit der Umwelt, was das für Umwelteinfluss hat. Da habe ich schon ein Problem mit. Dann natürlich der Umgang mit den Kaffeeproduzenten, mit den Kaffeebauern ist immer wieder Thema, was uns tangiert, wo wir inzwischen ja fast schon uns in einer Blase bewegen von Transparenz und Nachhaltigkeit und guten Beziehungen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass was außerhalb unserer Blase passiert. Das ist
anders,
das ist ganz, ganz, und das ist der weit, weit, weit überwiegende Teil, wo die Bedingungen wirklich sehr, sehr diplomatisch formuliert fragwürdig sind.
Ich kann Sie natürlich hier nicht vom Podcast-Mikro entlassen, ohne mir den einen oder anderen Tipp abzuholen. Worauf kommt es bei einem guten Kaffee an, aus Ihrer Sicht?
Ja, vorausgesetzt, Sie haben einen guten gekauft, dann würde ich empfehlen, frisch zu mahlen, also möglichst sich eine Mühle anzuschaffen,
ja,
den Kaffee immer, die Tasse oder das Kännchen immer frisch zu mahlen. Dann gutes Wasser ist sehr wichtig. Also wir haben in Techte, Münster zum Beispiel, relativ schlechtes Wasser für die Zubereitung von Kaffee.
Das heißt, Sie nehmen dann irgendwie, müssen Wasser zukaufen?
Also wir haben hier bei uns im Geschäft eine Wasseraufbereitung vorgeschaltet.
Okay.
Ansonsten ist immer ein guter Tipp, sich einfach ein günstiges, stilles Wasser aus dem Supermarkt, Discounter mal zu besorgen. Und oft eröffnen sich da Aromafenster. Man ist total erstaunt, was auf einmal wie anders der schmeckt.
Ja.
Schont nebenbei dann auch nochmal die Maschine, Vollautomat etc.
Eigentlich besser.
Ja, Wassertemperatur. Wasser darf nicht mehr kochen. Also
es muss einmal 100 Grad abgekühlt sein?
Genau, einmal, ja, muss nicht zwingend aufgekocht sein, aber wenn Sie zu Hause keinen Wasserkessel haben, der Temperatur genau erhitzt, dann einmal aufkochen lassen, und wenn es ein halber Liter ist, lassen Sie eine Minute stehen, wenn es ein Liter ist, lassen Sie 2 Minuten stehen, dann haben Sie eine gute
Brühtemperatur.
Ja.
Okay. Wie finde ich denn beim Kaffee selber, oder anders gefragt, wie erkenne ich selber, dass ich einen guten Kaffee vor mir habe, oder wie finde ich den?
Ja, Sie sollten gucken, wie transparent ist das Produkt, also was steht drauf, wo kommt daher, Also welche Informationen gibt jetzt der Röster an Sie weiter? Da können Sie zumindest schon mal den Bereich soziale und ökonomische Nachhaltigkeit bewerten. Dann, wie ist er geröstet? Also Sie erkennen zum Beispiel, wenn Sie Kaffeebohnen kaufen, wenn der Kaffee hat ja, die Kaffeebohne hat ja in der Mitte einen Schlitz.
Ja.
Und wenn dieser Schlitz nicht schwarz ist, also dunkel ist, praktisch durch das Heißrösten verbrannt ist, das heißt, die Kerbe ist noch hell, dann können Sie schon mal davon ausgehen, der Kaffee ist nicht sehr heiß geröstet worden. Das ist ein auf jeden Fall sehr, sehr positiver Aspekt.
Also am besten keinen schwarzen.
Genau,
Kerbe.
Genau, selbst bei Espresso sollte die Kerbe
nicht schwarz sein.
Sichtbar hell sein in der Mitte des.
Heißt schonende Röstung immer besser als abrupte
Schonende Röstung immer besser. Der Kaffee sollte aus hohen Anbauregionen kommen, weil aus je höheren Regionen der Kaffee kommt, da ist es kühler da oben. Das heißt, der Kaffee reift langsamer, die Aromen können sich viel besser ausbilden. Mhm. Also Sie sollten möglichst keinen Kaffee kaufen, sage ich mal, der so unter 1000 Metern angebaut ist. Bei Robusta ist das ein bisschen anders. Die sind so ab 400 Metern, das ist auch für einen Robusta okay. Aber Arabica unter 1000 Metern, will ich sagen, dass er grundsätzlich schlecht ist, aber Sie haben mehr Freude an Kaffees, die aus höheren Lagen kommen, auf jeden Fall.
Und ansonsten gilt wahrscheinlich einfach so ein bisschen durchprobieren, was persönlich gefällt.
Durchprobieren, ja. Wir haben Latein, Mittelamerika. Wenn Sie gern schokoladig, nussig so im Grundrauschen haben, dann sind die sehr zu bevorzugen. Wenn Sie Spaß an fruchtigen Kaffees haben, dann sind afrikanische Kaffees extrem verlockend.
Ja.
Wenn Sie gerne richtige Wucht im Kaffee haben, schwere Aromen, dunkle Schokolade, rote Beeren, holzig, erdige Noten, dann sind indonesische Kaffees sehr, sehr spannend.
Wenn man dann am Ende die richtige Bohne für sich gefunden hat, ist das aber ja auch, das ist gerade schon mal so leicht angeklungen, nur die halbe Miete. Was brauche ich denn für die optimale Zubereitung?
Ja, ich hat's eben gesagt, also Mühle wäre sehr gut.
Ja.
Ich würde empfehlen, ein System zu nehmen für die Kaffeezubereitung, wo kein Papier dazwischen ist, also kein Papierfilter, sondern zum Beispiel ganz simpel, einfach die French Press Kanne ist nach wie vor für mich das beste Zubereitungsverfahren, wenn Sie hochwertigen Kaffee haben, weil da haben Sie die Wahrheit in der Tasse.
Ja.
Da wird durch den Filter nichts zurückgehalten, was den Geschmack beschneidet, vermindert. Sie haben die ätherischen Öle, die sehr wichtig sind, für die Aromabreite, für die Intensität des Kaffees, die haben Sie beim Filterkaffee ja, bei Papierfilter sind die ätherischen Öle im Grunde zurückgehalten.
Ja.
Also es lohnt sich, ein Verfahren zu nehmen, wo kein Papierfilter dazwischen ist, ja.
Was ist mit Vollautomaten?
Ja, Vollautomat ist ein technischer Zwang für uns Röster, den wir uns stellen müssen, den wir uns auch nach vielen, vielen Versuchen inzwischen durchaus auch gerne stellen mit 3-4 Kaffees, die wir anbieten. Also Sie haben ja beim Vollautomat technische Rahmenbedingungen. Das heißt, das Mahlwerk des Vollautomaten hat nur eine bestimmte Leistungsfähigkeit von fein bis grob. Sie können aber nicht sehr fein mahlen, Sie können nicht sehr grob mahlen. Mhm. Dann haben Sie einen vorgegebenen Wasserdruck, Sie haben Wassertemperatur je nach Vollautomat. Unterscheiden die sich auch, aber wenn Sie einen guten Vollautomat haben, dann ist es auf jeden Fall möglich, einen guten bis sehr guten Kaffee-Crème herzustellen.
Mhm.
Und auch nur dafür ist der Kaffee erfunden worden. Ist ja eine Schweizer Erfindung. Also es ging darum, eine Tasse Kaffee auf Knopfdruck zu bekommen. Und das ist der Ursprung des Vollautomaten. Und alles andere, Espresso, alle Milchmischgetränke sind rein auf Qualität bezogen, sind Kompromisse, mehr oder weniger schlechte Kompromisse. Das muss man wissen.
Okay. Fürs Ende der Folge habe ich wie immer Satzanfänge formuliert. Oh, ich sehe den bangen Blick. Müssen Sie nicht haben. Ich glaube, das bekommen Sie gut hin. Ich würde Sie einfach bitten, die zu vervollständigen. Wollen wir anfangen?
Gerne.
Kaffeekränzchen sind für mich.
Wundervoll.
Der beste Kaffee ist für mich?
Sumaltekischer Kaffee, in einer gewissen Art schon im Ursprung aufbereitet, der Rohkaffee. Das ist für mich
der faszinierendste Kaffee. Da weicht der bange Blick aus dem Gesicht. Ich genieße meinen Kaffee am liebsten.
Ja, natürlich schwarz.
Mhm.
Und schon je nach Wetterlage, heißes Wetter macht den Kaffee gerne ein bisschen leichter. Wenn es trübe, kalt ist, dann mache ich mir den Kaffee ein bisschen schwerer.
Mein schönstes Kaffeeerlebnis war?
Die Reise nach Kenia zu den Kaffeebauern. Mhm.
Den letzten richtig schlechten Kaffee hatte ich.
Oh, ich will keinen Namen nennen, aber es ist leider so, dass ich mit meinem Qualitätsanspruch sehr, sehr häufig Kaffees trinke, die ich kein zweites Mal trinken würde.
Okay, also kommt auch öfter vor. Kommt
sehr oft vor. Ja, man hat ja nicht viel. Aber wenn man durch Städte geht und will einen Kaffee, dann geht man in irgendein Café oder Bistro. Und ja, es ist leider doch so, dass man in der Regel enttäuscht wird. Mhm.
Der größte Fehler, den Kaffeefans begehen können, ist?
Der größte Fehler ist, auf den letzten Euro zu gucken beim Kaffeekauf. Nämlich, wenn sie den Preis mal auf die Tasse umrechnen, dann geht es um wenige Cent, ja, die sie mehr pro Genusserlebnis investieren, um wirklich ja einmal was Schönes, was Gutes auf der Zunge zu haben und auch transparent Nachhaltigkeit, was alles so dazugehört, mit einzubeziehen in den Kaffeekauf.
Wer guten Kaffee liebt, sollte unbedingt einmal
unseren Kaffee probieren.
Wundert mich nicht, dass die Antwort kommt. Techte ist für mich.
Techte ist meine zweite Heimat geworden. Ich bin Münsteraner und ja, ich liebe die Stadt, weil die Menschen, die hier leben, ein Qualitätsbewusstsein haben und die Stadt an sich entschleunigt ist. Und das kommt dem, was wir tun. Wir wollen ja, dass die Menschen, wenn sie unseren Kaffee trinken, relaxen. Und das ist in dieser Stadt ein sehr schönes Umfeld dafür.
Passt gut. Vielen, vielen Dank, Reinhard Schmelter, für das richtig spannende Gespräch. Also ich habe viel gelernt und vielen Dank auch für den richtig leckeren Kaffee. Dankeschön.
Sehr gerne, Dankeschön.
Das war unsere Deep Dive-Folge mit Reinhold Schmelter von der Techter Kaffeebar. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen Wirtschaft aktuell Podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns auch ganz einfach in dem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Würde uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören würden. Bis dahin, tschüss.